Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Amen. Ein Ehepaar sitzt beim Frühstück. Sie: Ich wette, du weißt nicht, was für ein Tag heute ist. Er stutzt, kratzt sich kurz am Kopf und dann steht er auf und sagt: Natürlich weiß ich das. Und er geht ins Büro. Um 11 Uhr kommt ein Blumenstrauß von Fleurop. Um 12 Uhr gibt die Konditorei eine große Schachtel Pralinen ab. Und um 16 Uhr kommt der Expressbote mit einem teuren Designerkleid. Die Frau ist überglücklich und sie ruft den Gatten bei der Arbeit und sagt: Liebling, ich bin dir so dankbar. Ich hatte in meinem ganzen Leben noch nie so einen schönen Siebenschläfertag. Liebe Gemeinde, wir kennen den Satz, man bekommt im Leben nichts geschenkt. Das heißt, normalerweise bekommen wir nichts geschenkt ohne einen ganz speziellen Anlass oder vielleicht ohne Verdienst oder Gegenleistung. Und es ist ja tatsächlich so, dass in vielen Bereichen unseres Lebens es so ist, man bekommt nichts geschenkt. Man muss es sich hart erarbeiten, man muss vielleicht sogar richtig darum kämpfen. Der Schulabschluss, der Ausbildungsplatz, Studium, die Karriere, die Frau, der Mann des Lebens, das Haus, die Rente, alles hart erarbeitet, um alles gekämpft, man bekommt im Leben nichts geschenkt. Und doch, im Entscheidenden stimmt dieser Satz nicht, denn wir bekommen eine ganze Menge geschenkt. Unser Leben haben wir geschenkt bekommen. Unsere Gaben haben wir geschenkt bekommen. Unsere Gesundheit ist ein Geschenk und vieles mehr. Vor allem aber das, was unserem Leben wirklich ein Fundament gibt, nämlich das ewige Leben, die Beziehung zu Gott, die Vergebung der Schuld, dass wir Kinder Gottes sein dürfen, das gibt's nur geschenkt. Ein Geschenk ist ja immer nur dann ein Geschenk, wenn ich es unverdient bekomme, denn sonst ist es ja ein Entgelt, eine Entlohnung oder eine Belohnung für irgendwas. Und wie nötig wir dieses Geschenk Gottes brauchen, das macht der Apostel Paulus deutlich. Wir haben es gerade vorhin gehört, diese Verse aus dem Epheserbrief. Paulus ist ganz krass. Er sagt: Leute, bevor ihr zum Glauben an Jesus Christus gekommen seid, wart ihr tot. Ihr wart tot, sagt er, durch eure Übertretungen und Sünden. Natürlich meint er nicht physisch tot. Vielmehr bezeichnet er damit einen geistlichen Zustand, nämlich das, wenn ein Mensch ohne Gott lebt. Nun kann man sagen, ja, fühlen sich aber nicht viele Menschen gerade dann so richtig lebendig, wenn sie nämlich tun und lassen können, was sie wollen, wenn sie nichts nach Gott fragen, wenn sie sich an keine Regeln halten, an keine Gebote, wenn sie es, wie man so schön sagt, so richtig krachen lassen können. Und das ist ganz wichtig, sich nochmal klar zu machen, was eigentlich Sünde ist. Sünde meint nicht einfach nur sozusagen das Missachten von bestimmten Geboten, sondern Sünde ist vor allem und Sünde ist zunächst im tiefsten Grund ein Beziehungsproblem. Es ist nämlich das Misstrauen gegen Gott. Dass wir denken, Gott kümmert sich nicht um mich. Gott gönnt mir vieles nicht. Gott schränkt mein Leben ein. Misstrauen. Und dieses Misstrauen, dieser Zweifel, der trennt von Gott und damit von der Quelle des Lebens. Sünde ist der Beziehungskiller schlechthin. Sünde trennt, Sünde isoliert, Sünde macht einsam. Man schottet sich ab, instinktiv. Man schottet sich ab von Menschen, von Gott, weil man Angst hat, die dunklen Geheimnisse kommen ans Licht. Oder weil man nicht immer wieder daran erinnert werden möchte. Eigentlich hat ja der Schöpfer sein Geschöpf ganz am Anfang im Garten Eden maßlos verwöhnt. Er gab ihm Lebensraum, Lebensmittel, Lebenspartner, paradiesisches Leben in Hülle und Fülle. Nur an einer Stelle, da stand so ein Lebensbaum. An einer Stelle hat es geheißen, der ist für euch tabu. Du sollst nicht. Ein Grenzbaum, eine Linie, ein Schlagbaum. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, kein Falschzeugnis reden. Und dann regelt sich auf einmal wie aus dem Nichts diese listige Schlange vor unseren Augen und kein Mensch weiß, woher sie kommt. Und obwohl sie das Böse schlechthin ist, zertreten wir ihr nicht den Kopf, sondern wir leihen ihr unser Ohr und wir sehen zu, wie sie hinter jedes Gebot ein Fragezeichen stellt. Sollte Gott gesagt haben, dass eine Ehe nur aus einem Mann und einer Frau bestehen kann? So engherzig kann doch ein Gott der Liebe nicht sein. Sollte Gott gesagt haben, dass jedes Kind das Recht auf Leben hat? So unbarmherzig kann doch ein Gott der Liebe nicht mit jungen, überforderten Eltern sein. Sollte Gott gesagt haben, dass man beim Ausfüllen von Formularen und Erklärungen nicht ein bisschen großzügig aufrunden darf? Das Amt, die Versicherung macht es doch nicht arm. So pingelig kann doch ein Gott der Liebe nicht sein. Sollte Gott gesagt haben, dass es nur einen Weg gibt in den Himmel und der heißt Jesus Christus? Nee, so engstirnig kann doch ein Gott nicht umgehen mit toleranten, mit weltoffenen Menschen. Und so gehen wir dieser Schlange auf den Leim und so plappern wir dem Schriftsteller Oscar Wilde nach, der gesagt hat, der einzige Weg, eine Versuchung loszuwerden, ist ihr nachzugeben. Und so verschieben wir die Maßstäbe. Wir wollen mehr Lebensquantität, mehr Lebensqualität, mehr Lebenslänge, immer mehr. Leben ohne Grenzen und am Ende leben ohne Gott. Und weil wir völlig maßlos geworden sind, deswegen lautet Gottes Anklage, raus aus dem Paradies. Vorbei ist es mit dem unbeschwerten Leben. Von Erde bist du genommen, zu Erde sollst du wieder werden. Und diese Diagnose Gottes über unser Leben, die heißt, ihr seid tot. Auch wenn ihr äußerlich ganz munter seid, ganz vital, voller Lebensenergie, aber ihr habt aus göttlicher Sicht euer Leben an die Wand gefahren. Ihr habt die Gebrauchsanleitung missachtet, ihn links liegen gelassen, von Gott getrennt. Die Verbindung ist abgebrochen, das ist der geistliche Tod und das ist der ewige Tod. Und deswegen sagt der Paulus, und deswegen sagt die Bibel auch an vielen Stellen, deswegen braucht ihr was ganz, ganz Neues. Es gibt hier keine Reparaturversuche, keine Runderneuerung irgendwie bei alten Reifen und so. Es braucht was komplett Neues. Das heißt, ihr braucht ein komplett neues Herz, ihr braucht einen neuen Sinn, ihr braucht ein neues Leben. Nur das kann euch retten. Und so sagt Paulus, durch den Glauben sind wir dem Tod entrissen und haben einen Platz in Gottes Reich. Und das heißt, wer von Gott neues Leben geschenkt bekommt, für den wird schon ein Platz im Himmel reserviert. Der verlegt quasi den Hauptwohnsitz schon in den Himmel. Christen haben ihren Hauptwohnsitz im Himmel und hier ihren Nebenwohnsitz. Und auch wenn das erst einmal sichtbar werden wird, für alle sichtbar, wenn Jesus wiederkommt, so gilt heute schon, wir haben heute schon einen heißen Draht in die Kommandozentrale Gottes, weil wir mit Jesus verbunden sind und Jesus sitzt zur Rechten des Vaters. Nun weiß ich, dass viele Menschen ein Problem mit dem Wort Sünde haben. Da heißt es dann, ihr Christen, ihr mit eurem ewigen Sündengequatsche. Ich bin doch kein schlechter Mensch. Ich habe keine Bank ausgeraubt, ich habe niemand die Frau ausgespannt, ich habe niemand umgebracht. Wenn ich einmal vor Gott stehe, da muss er doch mit mir zufrieden sein. Und dann heißt unausgesprochen ja die Folgerung, der muss mich doch als Belohnung in den Himmel lassen. Liebe Gemeinde, wenn die Diagnose stimmt, die Paulus uns mitteilt, dann sind diese Gedanken reiner Selbstbetrug. Wer im Alltag keinen Kontakt mit Gott pflegt, der kann doch nicht behaupten, ich bin ein Busenfreund Gottes. Wer in den täglichen Entscheidungen Gott außen vor lässt und vor allem auch in den großen, wichtigen Entscheidungen wo es um Beruf und Zukunft und alles Mögliche geht. Wer da Gott außen vor lässt, der kann doch nicht sagen, aber Gott ist der Herr in meinem Leben. Wer tot in Sünden ist, der hat nichts mehr zu verhandeln. Der kann nichts anbieten als Leistung, das Gott honorieren müsste. Aber wie kommt Gott dann dazu, uns zu beschenken? Müsste Gott uns nicht eigentlich mal so richtig zusammenstauchen, uns verurteilen? Normalerweise bedenkt man ja Freunde oder gute Bekannte mit Geschenken, aber Freunde Gottes sind wir oder waren wir von Natur aus nicht. Die Bibel sagt sogar an anderer Stelle, ihr wart Feinde Gottes. Und warum werden wir trotzdem beschenkt? Und dafür benutzt nun der Paulus drei Worte, die alle in die gleiche Richtung zielen. Er sagt, es liegt an Gottes Barmherzigkeit, es liegt an Gottes Liebe, es liegt an Gottes Gnade. Das heißt, Gott hat uns lieb, nicht weil wir so anständig sind und so gottesfürchtig wären, sondern er schließt uns einfach in sein Herz. Nicht weil wir ihn so freundlich anlächeln, es ist unergründlich. Da gibt's keine, von uns gesehen, keine Gründe. Unerklärliche Barmherzigkeit, unverdiente Gnade. Wie Sie wahrscheinlich wissen, gibt es auch in Deutschland das sogenannte Gnadenrecht. Das heißt, ein Ministerpräsident kann zum Beispiel eine Strafe aufheben, jemanden, einen Gefangenen begnadigen. Aber der große Unterschied ist, dass diese Begnadigung an bestimmte Bedingungen gebunden ist. Da gibt's dann irgendwelche guten Gründe, damit Gnade vor Recht ergeht. Dann sagt man, naja gut, das war nicht so alles ganz klar damals, ungeklärte Tatumstände. Oder vielleicht psychologische Gutachten oder der Mensch hat sich gut geführt im Gefängnis. Oder ist krank geworden oder was auch immer und jetzt kann der Ministerpräsident ihn quasi vorzeitig begnadigen. Aber es sind immer Bedingungen. Das Gnadengeschenk Gottes hat keine Bedingungen. Das heißt, Gott liebt mich, ohne dass ich irgendwas vorweisen muss. Keine Anerkennung für irgendwelches Bemühen, ein besserer Mensch zu werden. Und das ist nicht nur in unserer leistungsorientierten Welt schwer zu verstehen, das war den Menschen schon immer ein Problem. Und deswegen wiederholt der Paulus immer wieder in seinem Brief an die Christen in Ephesus diesen Gedanken. Er sagt, das verdanken wir allein der Gnade Gottes. Und dann in Vers 8, nur durch die unverdiente Gnade seid ihr vom Tod errettet. Weil er nämlich weiß, dass wir als Christen immer auch in der Gefahr stehen, dass wir so ein bisschen uns dann doch heimlich auf die Schulter klopfen. Dass sie sagen, ich bin doch eigentlich ein klasse Typ. Hab mich schon in der Jungschar für Jesus entschieden. Da kann Gott auch wirklich stolz auf mich sein. Der andere macht vielleicht mit Gott einen kleinen Handel und sagt, Gott, du weißt, was ich alles schon für dich getan habe, für die Gemeinde, was ich schon gespendet habe für die Mission und alles Mögliche, wie ich mich um Menschen gekümmert hast. Du kannst doch mit mir zufrieden sein und du kannst mir doch jetzt auch mal ein bisschen belohnen dafür. Mit wohlgeratenen Kindern und Enkeln, mit Glück und Gesundheit, mit einer satten Gehaltserhöhung oder Erbschaft. Und dann sagt der Paulus, Leute, stopp. Falsch gedacht. Wenn ihr euch selber auf die Schulter klopft für euer Christsein, dann habt ihr das noch überhaupt nicht verstanden. Dass eure Schuld vergeben wird, dass ihr Kinder Gottes werden dürft, dass ihr ewiges Leben bekommt, das hat nur mit Gottes Liebe und Barmherzigkeit Gnade zu tun. Das ist sein Geschenk, völlig unverdient. Und das ist zugleich unglaublich tröstlich. Unglaublich tröstlich. Denn stellen Sie sich vor, wenn es der andere Fall wäre, wenn Gott uns einen Anforderungskatalog geben würde und wir sagen, den müsst ihr jetzt mal Punkt für Punkt abarbeiten. Und wenn ihr alles abgearbeitet habt, dann sprechen wir mal darüber, ob ich euch vergebe und ob ihr ein Kind Gottes werden dürft. Wir wüssten nie, wie weit wir sind mit dem Katalog. Ob das schon reicht. Wie viel wir uns noch mehr anstrengen müssen. Und wir wissen doch auch, irgendwas bleiben wir immer schuldig. Und wie gut ist es da, dass es eben nicht so ist, dass wir das nicht abarbeiten müssen, dass es nicht an unserem Eifer, nicht am Engagement hängt. Das heißt, wie bekommt man das neue, das ewige Leben, so wie man ein Geschenk bekommt? Das heißt, man nimmt das Geschenk entgegen und normalerweise sagt man Danke.
Man bedankt sich. Danke, Jesus, dass du für meine Schuld gestorben bist. Danke, dass du mich als dein Kind annimmst. Danke, dass du all das getan hast. Ich nehme das persönlich an. Wenn Gott uns neues Leben schenkt, dann möchte er uns etwas Gutes tun. Er möchte nämlich, dass Frieden, Hoffnung in unser Herz einzieht. Er möchte auch, dass unser schlechtes Gewissen zur Ruhe kommt. Die dunklen Punkte in der Vergangenheit, die immer wieder irgendwann so aufploppen und dann macht man immer noch dran rum. All das dürfen wir bei Jesus ablegen. Er vergibt uns. Und er möchte, dass wir das erkennen und dass wir getröstet sind und dass wir diese Gewissheit bekommen, wir sind in Gottes Hand, wir sind seine geliebten Kinder. Und er möchte auch, dass wir in dieser Welt einen wichtigen Beitrag leisten können, einen Beitrag, der sich segensreich auswirkt und der sogar noch eine Bedeutung haben wird einmal im Himmel. Wenn nämlich Jesus Christus durch den Geist Gottes in uns Wohnung nimmt, dann beginnt was Neues. Und deswegen schreibt der Paulus, Gott hat etwas aus uns gemacht. Er sagt, wir sind sein Werk, durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Und damit erfüllen wir nur, was Gott schon im Voraus für uns vorbereitet hat. Und damit wird das deutlich. Gott ist die Kraftquelle. Gott ist der Ideengeber. Gott schafft die Infrastruktur, damit wir das tun können, was er sich für unser Leben vorgestellt hat. Und er hat für jeden von uns einen bestimmten Plan, einen guten Plan. Und dieser Plan ist haargenau abgestimmt auf unsere Persönlichkeit, auf unsere Möglichkeiten, auf unsere Grenzen, auf unsere Gaben, auf unsere familiären, beruflichen Lebensumstände. Und all das kann er gebrauchen, damit wir in dieser Welt eine segensreiche Spur hinterlassen. Und so können wir beten, Herr, zeige du mir diesen Plan für mein Leben. Zeig du mir den Weg, den ich gehen soll. Lass mich erkennen, was ich für dich tun kann. Und dann wird er uns den nächsten Schritt zeigen. Und dann werden wir merken, wenn wir diesen Schritt für Schritt gehen, den er uns zeigt, dass wir dann das Lebensglück finden. Liebe Gemeinde, vor uns liegt eine neue Woche. Mancher kennt vielleicht schon das Programm, das wartet. Andere werden vielleicht noch, unerwartete Dinge werden sicher auch kommen, aber auf jeden Fall ist eines klar. Gott hat auch in der kommenden Woche schon einiges für uns vorbereitet. Ob wir das wissen oder nicht, ob uns das bewusst ist oder nicht. Und das heißt, da wo wir in der kommenden Woche hingehen und hinkommen, da treffen wir vorbereitete Verhältnisse. Da hat er schon etwas vorbereitet, dass wir etwas tun können, ein Segen sein können. Er hat etwas mit uns vor. Und alle Beschenkten und alle Berufenen sagen Amen.